herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Talk im Turm. Ich freue mich, dass Sie hier gekommen sind. Dieser Anlass wird organisiert von UZH Alumni, also von den Ehemaligen der Universität. Da bin ich deren Präsident und in Zusammenarbeit mit der Kommunikation der Universität. Thomas Gull und Roger Nickel werden nachher das Gespräch führen. Sie sind von UZH Kommunikation und heute geht es um gerechte Steuern, gerechte Politik. Ja, wir fragen uns alle immer sicher, oder? Ja, wer soll Steuern zahlen? Wer soll wie viel Steuern zahlen? Was macht man mit diesen Steuern? Bildung, die Minderbemittelten unterstützen oder für Sicherheit sorgen oder aber Mobilität fördern, alles Mögliche, das werden wir sicher jetzt dann hören. Dass wir diesen Anlass hier im Turm machen können, ist nur möglich dank den vielen Mitgliedern, die UZH-Alumni haben. Und wenn Sie hier studiert haben und noch nicht Mitglied sind, es gibt hier Prospekte. Und wenn Sie noch mehr tun wollen für die Universität, für die Bildung in Zürich und in der Schweiz, dann haben wir einen Fonds für Nachwuchsforscher, mit dem wir Nachwuchsforscher unterstützen, damit die nachher wie unsere Redner heute hier weiter uns helfen können, Know-how zu schaffen und das nachher wieder auch in die Bevölkerung zu tragen. Wir haben Unterstützung für den heutigen Tag von den Politikwissenschaftlern. Auch dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und jetzt möchte ich nicht länger werden und das Wort weitergeben an Thomas Gull.
Ja. Ja, okay. Ja, look. Genau. Ja, wir kommen. Ja, guten Abend, geschätztes Publikum und auch von unserer Seite ganz herzlich willkommen zu diesem Talk im Turm. Herzlichen Dank dir, Alex Rübel, für deine Begrüßungsworte. Wie Alex gesagt hat, da geht es ja um gerechte Steuern und gerechte Politik. Wie der Titel ankündigt, soll es heute Abend darum gehen, was eine Gesellschaft gerechter macht und was es braucht, was eine Gesellschaft gerecht macht und was es braucht, um sie gerechter zu machen. Hintergrund des Gesprächs ist wie immer das Unimagazin, das hier auch aufliegt. Einige von Ihnen haben es wahrscheinlich auch schon gelesen. Es geht um das Thema Arm-Reich, Ideen für eine gerechtere Welt. Wir haben das Thema aufgegriffen, weil die Entwicklungsökonomin Esther Duflo und der Entwicklungsökonom Abid Banjeri als Professorin an die Universität Zürich kommen. Sie beide haben 2019 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten für ihre Forschung, die sich damit beschäftigt, wie die Gesellschaft gerechter gemacht und das Leben armer Menschen verbessert werden kann. Ab dem Sommer forschen und lehren sie an der UZH, worüber wir uns natürlich alle sehr freuen. Heute Abend haben wir zwei andere prominente Expertinnen hier, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, was eine Gesellschaft gerechter macht und wie sie eben, genau, Entschuldigung. Zum einen haben wir Silvia Häusermann, sie ist Professorin für Schweizer Politik und vergleichende politische Ökonomie an der Universität Zürich und erforscht unter anderem politisches Verhalten, Ungleichheit und wie sich die staatliche Umverteilung auswirkt. Dann unser zweiter Gast ist Florian Scheuer. Er ist UBS-Professor für Ökonomie und er ist Direktor des Instituts für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich. Er forscht unter anderem im Bereich öffentliche Finanzen und politische Ökonomie. Besonders befasst er sich mit den politischen Auswirkungen der zunehmenden Ungleichheit. Silvia Häusermann und Florian Scheuer sind am universitären Forschungsschwerpunkt Chancengleichheit beteiligt. Ziel des Programmes ist es, zu erforschen, was zu Ungleichheit in der Gesellschaft führt und Maßnahmen vorzuschlagen, die Chancengleichheit fördern. Darum soll es auch heute Abend hier gehen. Weshalb gibt es Ungleichheit? Weshalb scheint sie größer zu werden? Und was können wir tun für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit?
Genau, und wenn man jetzt auf die Website eben dieses besagten universitären Forschungsschwerpunkts geht, Chancengleichheit, das ist ja das große Thema, wie gesagt, dann liest man dort und nicht nur dort. Das ist ein guter Punkt, vielen Dank. Ich habe allen gesagt, schaltet das Mikrofon an, habe es aber selber nicht gemacht. Vielen Dank.
Klingt gleich viel besser.
Wenn man eben auf die Website dieses universitären Forschungsschwerpunkts Chancengleichheit geht, liest man ganz prominent die Feststellung, die Chancen, die Ungleichheit, die nimmt zu. Breit zu. Und die Frage ist jetzt die erste, was nimmt denn jetzt genau zu? Silla Häusermann.
Wer darf?
Ja. Sie dürfen.
Ja, vielen Dank. Guten Abend. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich denke, es gibt verschiedene Indikatoren, die zeigen, dass die Ungleichheit quasi objektiv, real zunimmt. Da haben wir unterschiedliche Maße. Florian kennt sie alle noch deutlich besser als ich, aber es gibt Konzentrationsmaße, wie viel Vermögen, wie viel Einkommen konzentriert sind bei dem obersten 10%, 1% der Gesellschaft. Und in diesen Indikatoren sieht man zum Beispiel, dass die Einkommensungleichheit zugenommen hat, insbesondere in den USA, aber auch in Europa bis vor etwa 10 Jahren. Seither ist in Europa ungefähr flach, aber in den USA besitzen oder kriegen im Moment die reichsten 10% oder Einkommensbezüger fast 45% der Einkommen, von etwa 35 auf 45% angestiegen, also eine sehr hohe Konzentration. In Europa ist das etwa bei einem Drittel, also etwas tiefer, aber auch gestiegen. Und da gibt es unterschiedliche Indikatoren, eben wie das zunimmt. Und was aber für uns in den Sozialwissenschaften insbesondere auch immer relevant ist, ist, dass die Ungleichheit auch in der Wahrnehmung der Menschen zugenommen hat. Das kann man dann auf andere Art auch noch messen, dass die Leute das Empfinden haben einer stärkeren Ungleichheit.
Was sind jetzt, Florian Joya, was sind denn die Gründe? Also wie, die Schere geht auf, wenn man diese Einkommensverteilung aussieht. Weshalb geht sie auf? Was ist da passiert in den letzten Jahrzehnten, wo diese Schere eben aufgegangen ist?
Das ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht, bevor ich eine Antwort versuche, kann ich noch kurz hinzufügen zu dem, was Silja gesagt hat, was schon sehr guten Überblick gibt, dass es vielleicht wirklich besonders am oberen Ende der Einkommens- und Vermögensverteilung sehr massive Zunahme der Konzentration gegeben hat. Vor allem auch in den USA, man muss vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden zwischen der Situation in den USA, wenn wir an die Superreichen denken, die Zunahme der Vermögen der Milliardäre zum Beispiel, die wirklich in den letzten 20, 30 Jahren sehr eindrücklich war. Die 400 reichsten Menschen in den USA hatten Anfang der 80er Jahre zum Beispiel noch etwa 1% des Gesamtvermögens, was auch schon sehr beachtlich ist, dafür, dass es nur 400 Personen sind. Das sind alles Milliardäre. Und das hat sich verdreifacht auf über 3,5% des Gesamtvermögens in den neuesten Zahlen. Ähnliche Entwicklung sieht man aber zum Beispiel in der Schweiz nicht. Die Schweiz ist so ein bisschen international ein Ausnahmefall, vor allem wenn man die Einkommensverteilung betrachtet, dass wir eigentlich eine relativ stabile Einkommensverteilung haben in genau derselben Zeit, wo die Einkommensungleichheit so massiv zugenommen hat in einigen europäischen Ländern, aber vor allem auch in den USA. Zum Beispiel die obersten 1% in den USA bekommen inzwischen etwa 25% der Gesamteinkommen. Das hat sich verdoppelt seit den 70er Jahren. In der Schweiz ist dieser Prozentsatz relativ konstant geblieben. Es war immer so zwischen 8% und 9%, also nur etwa halb so viel wie in der Schweiz. Und es ist etwas angestiegen in den letzten Jahrzehnten auf etwa 11% bis 12%, aber der Anstieg ist sehr moderat. Das heißt, wenn man auf die Ursachen dieser zunehmenden Ungleichheit kommt, dann ist es gar keine so einfache Frage, weil man könnte sagen, okay, das hat zu tun mit der Automatisierung zum Beispiel, dass wir immer bessere Technologien haben, die besonders gut ausgebildeten Leuten geholfen haben, ihre Einkommen zu steigern. Ja, von solchen Effekten ist natürlich die Schweiz genauso betroffen wie jetzt auch die USA. Man könnte zweitens sagen, es hängt mit der Globalisierung zusammen, dass die Märkte immer integrierter geworden sind, die Firmen immer größer geworden sind, globale Firmen, natürlich dann auch Manager von großen Firmen immer höhere Einkommen erzielt haben. Die Schweiz ist von Globalisierung genauso betroffen wie die USA und hat trotzdem diese deutlich weniger ausgeprägte Zunahme der Ungleichheit gesehen. Das deutet schon darauf hin, dass, wenn wir auf die Ursachen zu sprechen kommen, Institutionen auch eine große Rolle spielen. Bildungsinvestitionen, auch steuerliche Anreize, das Steuersystem, das Bildungssystem, was Einfluss hat auf nicht nur dann die Umverteilung, die wir sehen, nachsteuern, sondern eben auch schon auf die Markteinkommen. Und da wird sicherlich sehr noch viel dazu wissen.
Können wir das immer ein bisschen konkretisieren? Sie haben ja verschiedene Punkte jetzt angedeutet, Steuern, Bildung.
Also ich glaube, es ist ein enorm wichtiger Punkt, dass man anerkennt, dass die Zunahme der Ungleichheit, die ja eben unterschiedlich ist, aber dass die Zunahme nicht nur einfach nur strukturell durch die Wirtschaft oder den technologischen Wandel oder den Arbeitsmarkt getrieben ist, sondern dass sie auch ein Produkt ist politischer Institutionen und deshalb politischer Entscheidungen. Und dazu gibt es tatsächlich auch recht viel Forschung, die zeigt, dass zum Beispiel zunehmende Privatisierung von öffentlichen Leistungen oder zum Beispiel ein Rückgang von zentralisierten Lohnverhandlungen, das gibt es in der Schweiz nicht so ausgeprägt, aber in den meisten europäischen Ländern werden ja Löhne zentralisiert verhandelt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dass diese Schwächung dieser Koordination ebenfalls zu einer steigenden Lohnungleichheit geführt hat. Und das sind alles politische Entscheidungen. Also ich glaube, es ist deshalb sehr wichtig, dass man versteht, die Ungleichheit ist nicht einfach strukturell gegeben und dann kann die Politik nur noch darauf reagieren, sondern es ist immer auch eine Entscheidung, mit welchen Politiken die überhaupt zustande kommt.
Aber jetzt trotzdem nochmal, kann man das auf den Punkt bringen, weshalb diese großen Unterschiede Schweiz relativ Schere wenig aufgegangen und in den USA eben diese krassen Unterschiede. Wenn wir jetzt eben genau auf diese politischen institutionellen Aspekt schauen, kann man ein Hauptding ausmachen, einen Hauptgrund für diese Differenz?
Du bist die Schweizer Expertin.
Ich denke, man kann nicht einen Hauptgrund benennen. Also ich glaube, das wäre falsch zu denken, es gibt einen Grund. Es gibt wirklich es sind auch zwei extreme Fälle, die für wirklich zwei Pole stehen. Ich meine, wir haben absolut quasi keine oder sehr schwache Lohnkoordination in den USA. In der Schweiz auch relativ liberale Institutionen, aber doch etwas stärker mit Gesamtarbeitsverträgen etc. Wir haben einen viel stärkeren öffentlichen Sektor, was Bildung betrifft. Wir haben nicht eine private Bildungslandschaft, die sehr stark benutzt wird von den wohlhabenden Menschen wie in den USA. Wir haben aber auch, es geht weiter, oder? Wir haben ein anderes politisches System. Also es gibt sehr viel Forschung, die zeigt, wie stark die Entscheidungen von Parlamenten oder Regierungen ungleich stark die Ansprüche von höheren und tieferen Einkommensschichten berücksichtigen. Also man sagt eben ungleiche Repräsentation. Eigentlich wie viel mehr Macht wohlhabende Menschen haben, politische Macht. Und diese politische Ungleichheit ist in den USA sehr viel ausgeprägter und das liegt schon mal am Wahlsystem. Also um überhaupt ein Amt zu erreichen in den USA, braucht man viel mehr Kapital etc. Also das ganze System wirkt darauf hin. Deshalb glaube ich, kann man es nicht auf einen Faktor festschreiben.
Was mir jetzt so spontan in den Sinn kommt, wie ist denn in der Schweiz die direkte Demokratie als Korrektiv? Also mir fällt ja ein, es gab ja diverse Vorlagen, wo es auch darum ging, gewisse Steuern für die Wirtschaft abzuschaffen. Da gab es ein Referendum, das wurde dann abgelehnt. Mhm. Also wo spielt das noch eine Rolle, neben der Repräsentation jetzt in den Parlamenten?
Also direkte Demokratie, kann ich vielleicht mal etwas sagen zu den Steuervorlagen, weiß Florian vielleicht besser Bescheid, aber die direkte Demokratie ist tatsächlich, wenn es um Verteilung geht, ein relativ effektives Mittel sozusagen, wenn es jetzt um wirklich den Ausgleich geht über den Sozialstaat, also über Umverteilung von Ressourcen, die über Steuern eingenommen werden. Da sieht man in der Sozialstaatsentwicklung in der Schweiz seit den 70er Jahren, dass die direkt demokratischen Initiativen und Referenden einen starken Schub auch befeuert haben. Sei das, also, oder wir sagen immer, die Ungleichheit nimmt zu und so weiter, aber es ist ja auch sehr viel passiert in der Gesellschaft, was Ungleichheit am unteren Rand, vor allem Armutsrisiken, reduziert hat. Altersarmut ist mehr oder weniger besiegt oder bewältigt in der Schweiz.
In der Schweiz.
Oder zum Beispiel Scheidung als Armutsrisiko war ein Riesenproblem bis vor irgendwie 20, 30 Jahren. Und das sind alles Armutsrisiken, auch Ungleichheitsrisiken, die durch sozialpolitische Reformen eingeschränkt wurden und die sehr oft auch an der Urne erkämpft wurden mit Vorstößen oder Gegenvorschlägen. Etwas komplizierter ist es bei den Steuervorlagen, würde ich sagen, zum Teil. Also zumindest bei den sehr progressiven Steuervorlagen, weil in der direkten Demokratie ist das so, dass die öffentliche Meinung sehr direkt durchschlägt und die öffentliche Meinung ist sehr, sehr favorabel der Umverteilung gegenüber, also dem Ausgleich über Ausgaben. Aber gleichzeitig bei den Steuern gibt es eine gewisse Zurückhaltung, die wir immer wieder sehen.
Ja, also diese progressiven Steuervorlagen, das waren ja Initiativen, die wurden in den letzten Jahren ja alle sehr deutlich abgelehnt, genau. Über 60%, glaube ich, in der Regel, oder 70% sogar. Jetzt vielleicht noch, wir haben darüber geredet, dass eben der Einfluss der Reichen in der Politik sehr unterschiedlich ist oder unterschiedlich wahrgenommen wird. Welche Rolle spielen sie denn vor allem in den USA in der Politik? Es gibt ja jetzt ja mittlerweile Leute wie Peter Thiel oder auch Elon Musk vor allem, die sich ja ganz direkt in die Politik einmischen.
Also wie Silja schon gesagt hat, spielt in den USA Geld im politischen System einfach eine viel größere Rolle als in allen europäischen Ländern. Ich würde sagen, da ist natürlich die Schweiz nochmal speziell mit der direkten Demokratie. Aber auch andere europäische Länder haben ja explizite Vorgaben, Parteifinanzierungsgesetze und so weiter, die dafür sorgen sollen, dass eben Geld keine so große Rolle spielt. Während dort schon auch natürlich durch die Nominationsverfahren und dann auch durch die Medienlandschaft, also jemand kann sich einfach zum Beispiel Twitter kaufen oder so, die diese Dinge relativ unreguliert sind und Geld einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt. Es hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, die generelle amerikanische Einstellung, dass jemand, der sehr reich ist, irgendwie auch sehr kompetent sein muss, um diesen Reichtum zu erzielen. Das begegnet einem auf allen Ebenen und diese Verallgemeinerung, dass jemand, der zum Beispiel unternehmerischen Erfolg gehabt hat, dann auch politisch vielleicht besonders gute Einsichten haben könnte, die ist dort, glaube ich, noch mal weiter verbreitet als in Europa, wo man tendenziell vielleicht auch sozial sehr reichen Leuten dann politisch nicht unbedingt ganz so viel Vertrauen entgegenbringt wie dort. Und das hat man jetzt auch gesehen mit Donald Trump ist ein Beispiel, aber auch Elon Musk oder Peter Thiel, die das dann auch ganz aktiv suchen und versuchen, da natürlich Einfluss zu gewinnen, was nicht immer funktioniert hat, jetzt zum Beispiel auch im Fall von Elon Musk.
Ja, es gibt ja auch gesunde, wie man so sagen will, ist Gegenreaktion, vor allem gegen Musk hat es ja das auch gegeben mit dem Boykott zum Beispiel seiner Firma und so weiter.
Ja. In der Schweiz ist es ja so, dass Ungleichheit nicht sehr populär ist. Das hat auch eine Studie von Ernst Fehr, dem Ökonom Ernst Fehr, gezeigt. Dort wurde untersucht, eben wie die Schweizerinnen und Schweizer zu Ungleichheit stehen. Das Resultat der Studie zeigte, dass eigentlich 80% der Schweizerinnen und Schweizer Ungleichheit als nicht wünschbar erachten. Wenn man dann aber genauer hinschaut, und das machen Sie ja als Politikwissenschaftlerin, Silja Häusermann, dann ist diese 80%, die so als monolithischer Block mit einer einstimmigen Haltung daherkommt, man sieht, das ist so einheitlich nicht. Also wie unterschiedlich sind die Wahrnehmungen, die die Gründe auch, weshalb dass man Ungleichheit eben als nicht erwünscht erachtet.
Ja, das ist tatsächlich eine wirklich spannende Diskrepanz, denn es gibt ganz viele Studien, die für die Schweiz und für andere Länder zeigen, dass die meisten Leute, und zwar eine überwältigende Mehrheit der Leute, sowohl Ungleichheit nicht mögen, als auch den Eindruck haben, es gibt zu viel Ungleichheit. Es sei zu, gibt gerade eine neue Befragung von der OECD in allen OECD-Ländern, und da sieht man überall 70% oder mehr der Menschen finden, es gäbe zu viel Ungleichheit. Und trotzdem, obwohl es quasi diesen Konsens, wenn man so will, fast schon gibt, gibt es natürlich große politische Debatten über Umverteilung und über Verteilungspolitik. Und das scheint auf den ersten Blick etwas paradox. Aber es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Also die eine Erklärung ist, dass es tatsächlich, das haben wir in einer Studie gesehen, nach politischer Ausrichtung oder Werthaltung, jetzt können wir einfach mal an die Links-Rechts-Achse denken, eine unterschiedliche Ungleichheitstoleranz gibt. Oder? Also alle finden eigentlich, Ungleichheit ist unfair oder unwünschbar, aber wie viel Ungleichheit dann politisch ein Problem wird, also das wirklich auch bekämpft werden soll, dass man etwas tun muss dagegen, dass es wichtig ist, da gibt es Unterschiede. Natürlich, also in dieser Ungleichheitstoleranz. Und das Zweite, ja.
Können Sie diese Unterschiede konkretisieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das Interessante ist, dass diese Ungleichheitsunterschiede oder diese Ungleichheitstoleranz sich auf alle Arten von Ungleichheit bezieht, also Einkommensungleichheit, Vermögensungleichheit, Bildungsungleichheit, aber auch Geschlechterungleichheit zum Beispiel oder Ungleichheit nach sozialer Herkunft. Ob es normal ist, dass ein Arbeiterkind auch Arbeiter wird, ein Professorenkind auch studiert und so weiter, ob man das als normal oder problematisch findet. Also alle diese Dimensionen sind sehr ähnlich und sie finden eigentlich in allen Dimensionen, dass Wählende oder StimmbürgerInnen, die eher linke Parteien wählen, eine höhere Ungleichheitsaversion haben. Das ist nicht erstaunlich. Und natürlich Wählende von liberalen Parteien eine stärkere Ungleichheitstoleranz haben. Das Interessante in diesen Studien ist eigentlich, dass es ja in der Wählerschaft selber eine Verschiebung gegeben hat. Also es ist ja nicht mehr so, dass die Armen links wählen und die Reichen rechts wählen. Deshalb könnte man sich ja auch vorstellen, dass es jetzt auch quasi tiefere Einkommens- und Bildungsschichten geben, die konservativ wählen, die aber trotzdem eine starke Ungleichheitstoleranz Intoleranz haben, also die quasi oder der Arbeiter, der rechts wählt, der aber trotzdem eigentlich starken Sozialstaat möchte. Und das war erstaunlicherweise, haben wir das nicht so stark gefunden.
Das zeigt sich nicht.
Okay. Das zeigt sich nicht. Und das ist natürlich interessant, warum denn nicht, genau. Oder? Also das würde man ja vielleicht zuerst denken, das ist zwar vielleicht gegen Migration, aber für einen starken Sozialstaat. Das spielt bis zu einem gewissen Grad bei den Renten, aber das zeigt sich nicht insgesamt als Ungleichheitsintoleranz. Dort spielt etwas rein, was ganz interessant ist, und zwar, dass in dieser Wählerschaft ist das Misstrauen gegenüber dem Staat, also der Staat als Instrument, um etwas zu verändern an der Verteilung. Der Staat an sich wird sehr skeptisch gesehen. Mhm. Auch wenn man sich an der Ungleichheit stößt, denken viele dieser Wähler, dass es nicht über staatliche Umverteilung das Problem angegangen werden soll. Und deshalb haben wir am Schluss trotzdem eigentlich wieder eine relativ klassische Links-Rechts-Verteilung in der Einschätzung der Problematik und in der Einschätzung dessen, wie stark der Staat intervenieren soll oder nicht soll.
Also das sieht man auch in Studien in den USA übrigens, wenn man die Leute fragt, was glaubt ihr denn, wie viel Ungleichheit besteht überhaupt, zum Beispiel die Zahlen, die wir genannt haben, wie viel bekommen denn zum Beispiel die obersten 1% an Einkommen als Anteil am Gesamteinkommen, dann geben sie da ihre Schätzung ab und dann zeigt man ihnen, wie die Ungleichheit ausgeprägt ist, und die ist deutlich höher, als was die Leute denken. Also die Leute unterschätzen das tatsächliche Ausmaß der Ungleichheit, sind überrascht, dass es doch viel ungleicher ist, als sie gedacht hätten. Und wenn man sie dann fragt, ja, gegeben, dass es jetzt so viel ungleicher ist, als sie gedacht hätten, was soll man denn tun? Soll man progressivere Steuern zum Beispiel deswegen einführen? Und dann ist die Antwort trotzdem nein, weil sie sagen, ja, der Staat würde das Geld sowieso verschwenden und deswegen bin ich gegen höhere Steuern für die Reichen, obwohl sie eigentlich überrascht sind, wie ungleich die Gesellschaft ist.
Das heißt, es ist ein probates Mittel, dann den Staat ein bisschen zu terminieren, in dem Fall, oder als Agenten. Das funktioniert in den USA ja besser als in Europa, wo man noch eher an den Staat glaubt, so glaube ich, gesellschaftlich. Eine zentrale Frage ist ja, weshalb es Ungleichheit gibt. Und hier kommt ja das meritokratische Prinzip ins Spiel, das ja irgendwie besagt, dass wir das haben, was wir verdienen. Also diejenigen, die sind reich, weil sie viel gearbeitet haben, sich engagiert haben. Die weniger haben, sind selber schuld. Wenn man das ein bisschen vereinfacher formulieren will, ist es denn so? Bekommen wir, was wir verdienen? Funktioniert dieses meritokratische Prinzip? Wie sehen Sie das?
Also das meritokratische Prinzip basiert ja quasi auf der Idee, dass wenn wir Chancengleichheit hätten, wenn alle dieselben Startchancen hätten, dann wäre die resultierende Ungleichheit fair, weil dann alles, was eben dann noch an Ungleichheit besteht, ist eben aufgrund von Unterschieden in der Anstrengung oder in den Talenten der Menschen. Und es ist natürlich so, dass wir perfekte Chancengleichheit nicht erzielen können. Das ist sehr schwierig. Ich meine, die Geburtslotterie ist wahrscheinlich das größte Risiko, was wir haben im Leben, in welche Familie wir geboren werden, auch schon allein in welches Land wir geboren werden, hat natürlich massive Effekte auf unsere auch rein ökonomische Prosperität dann später im Leben. Und das ist nichts, wofür wir was geleistet haben. Das ist also quasi reine Umstände, reines Glück. Natürlich gibt es, wir haben einen Sozialstaat, wir haben ein progressives Steuersystem, was das teilweise ausgleicht. Wir haben ein öffentliches Schulsystem auch vor diesem Hintergrund, aber es kann natürlich nie perfekt exakt gleiche Startchancen herstellen. Insofern bleibt immer ein Teil der Ungleichheit übrig, der jetzt nicht auf rein meritokratische Kriterien zurückzuführen ist. Das andere, was, glaube ich, bei der Meritokratie gesagt werden muss, ist, dass es ja heutzutage quasi als Ideal oft hingestellt wird, ein meritokratisches System ist fair. Mhm. Wenn man zurückgeht auf die ursprüngliche, auf den Begriff Meritokratie, der, glaube ich, Michael Young, britischer Soziologe, Ende der 50er Jahre eingeführt hat, dann mit seinem Buch The Rise of Meritocracy, hat er das eigentlich als negative Utopie dargestellt. Er hat satiristisch dargestellt, wie sähe eigentlich eine Gesellschaft aus, wo nur Leistung und Anstrengung zählen, sowohl für ökonomische Unterschiede als auch für sozialen Status. Und er hat es sehr negativ dargestellt, dass dann die Leistungselite quasi arrogant herabschaut auf die Menschen, die weniger Erfolg haben. Und irgendwann es zu einer Leistungsdiktatur führt, die zutiefst unfair ist, aufgrund nicht der Tatsache, dass es einfach sehr viel Ungleichheit gibt, sondern auch, weil die Menschen, die einfach weniger erfolgreich sind, sich diskriminiert fühlen, zurückgesetzt fühlen in ihrem sozialen Stolz gegenüber der sogenannten Leistungselite. Und diesen negativen Aspekt hat der Begriff, glaube ich, verloren. Inzwischen sehen wir das als quasi Definition von Fairness an. Aber ich glaube, ein Teil der auch politischen Frustration, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, vor allem in den USA, dieser Unmut von gerade den Bevölkerungsklassen, die zum Beispiel weniger Bildung haben und immer mehr abgehängt waren, auch ökonomisch durch die Globalisierung, ihre Jobs verloren haben, die Löhne stagniert sind, verglichen mit den obersten Einkommen, die quasi davon gegangen sind. Das hat damit zu tun, dass eben wir auch zu viel Meritokratie haben können. Der amerikanische Philosoph Michael Sandel, den viele von Ihnen kennen, beschreibt es als the tyranny of merit, dass wir, wenn wir das die gesamte soziale Hierarchie nur noch an Leistung und Talent festmachen, dass es als zutiefst unfair empfunden wird von denen, die eben weniger Erfolg
haben. Aber weshalb denn?
Weil das soziale Ansehen eben nicht nur vom ökonomischen Erfolg abhängen sollte. Und der ökonomische Erfolg, der ja über den Arbeitsmarkt zum Beispiel determiniert wird, jemand, der viel verdient, der wird auch sozial quasi mit höherem Prestige bedacht. Das ist ja alles relativ kontextspezifisch. Also wenn ich jetzt bestimmte Fähigkeiten habe, die im momentanen Marktumfeld eben sehr hoch dotiert sind und mit sehr hohem Einkommen einhergehen, dann wäre das ja nicht unbedingt der Fall gewesen, wenn ich jetzt vor 100 oder 200 Jahren gelebt hätte. Also wenn ich jetzt körperlich sehr kräftig bin dann spielt das heutzutage keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, ob ich zum Beispiel sehr gut programmieren kann, wobei sich das auch ändert. Genau. Oder ob ich sehr gut Tennis spielen kann und Roger Federer bin und sehr viel Geld verdiene. Aber vor 500 Jahren wären ganz andere
Fähigkeiten. Also mit Tennisspielen hätten Sie wahrscheinlich keinen Blumentopf verdient.
Dann wäre der Fresko-Maler.
Oder? Genau. Okay.
Und das zeigt schon, dass es da keine universelle Konstanz gibt von dem, was eben der Markt besonders hoch bewertet. Und dass deswegen so Fairness-Vorstellungen nicht nur damit zusammenhängen sollten, wer jetzt zum Beispiel sehr ökonomisch sehr erfolgreich ist.
Sondern, was wäre dann der Schluss daraus, aus dieser Volatilität des Leistungsprinzips?
Also, dass wir eben einen gewissen sozialen Zusammenhalt brauchen, der auch Menschen, die weniger verdienen, eine Krankenschwester oder ein Volksschullehrer, eben den entsprechenden Respekt zukommen lässt. Das ist ja das, was die Leute, die dann radikale Parteien wählen, weil sie frustriert sind, weil sie das System für unfair halten, wollen. Sie wollen nicht nur steuerliche Transfers haben dafür, dass sie jetzt weniger verdienen, sondern sie haben ihre Berufe, weil sie einen gewissen Stolz damit auch verbinden, Lebensinhalt verbinden. Und das ist, glaube ich, absolut essentiell.
Darf ich dazu etwas? Ich finde das, also ich unterschreibe das alles. Es gibt dazu zu dieser interessanten Frage, warum kann die Meritokratie, die wir alle intuitiv eigentlich grundlegend mal als fair empfinden, und das ist auch breit gezeigt, dass das sehr universell als fair empfunden wird, warum die plötzlich ins Unfaire kippen kann. Und es gibt von Peter Hall, das ist ein amerikanischer Politökonom, und gibt es eine These, dass es eben eine Verengung gegeben hat in den letzten 40, 50 Jahren auf so quasi die Währung des Verdienstes. Also was ist das Maß an Merit, an Erfolg und an Leistung? Und dass es eine Verengung gegeben hat eben auf ökonomische Ressourcen, Verdienst, Vermögen, womöglich auch, aber vor allem Verdienst, Geld, während, vielleicht ist es ein bisschen ein romantisiertes Bild der Vergangenheit, während in der These eben früher es eine viel breitere Palette an Währungen sozusagen von sozialem Wert und sozialer Anerkennung gegeben hat, also zum Beispiel über die Elternrolle oder über eben den Berufsstolz oder andere Dimensionen von gesellschaftlichem Wert, die etwas an Wert verloren haben. Und wenn dem so ist, das ist empirisch sehr schwierig zu zeigen, ob das stimmt oder nicht, aber als These ist es sehr konsistent mit dieser Idee, dass diese Meritokratie, die eigentlich uns fair erscheint, dann plötzlich in etwas Unfaires kippen kann, weil es nur an einem Maßstab gemessen wird, dem eben nicht alle entsprechen können.
Genau, also dieses Fairness-Prinzip wird jetzt eigentlich als unfair empfunden von vielen. Die finden, sie bekommen eben dann nicht das, was sie verdienen, auch auf dieser Anerkennungsebene.
Vor allem auf der Anerkennungsebene.
Genau. Sozialer Status ist eben nicht nur Einkommen.
Ja.
Und natürlich, wie der Markt Einkommen zuweist, der Arbeitsmarkt tut das ja täglich, gibt eine Antwort, wie viel jemand wert ist, im Sinne von dem, wie viel er beiträgt zum Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel durch seine Arbeit, ist natürlich auch oft verzerrt in dem Sinne, dass es auch Tätigkeiten gibt, die sehr hoch kompensiert werden, aber jetzt nicht unbedingt zum sozialen.
Für die Gesellschaft so wichtig sind. Also vielleicht was der Lehrer oder die Krankenschwester oder der Krankenpfleger sind wahrscheinlich wichtiger vielleicht als irgendein Broker zum Beispiel.
Also High-Speed-Trading ist immer das klassische Beispiel, wo man eben sehr viel verdienen kann, wenn man eine Nanosekunde schneller ist im Trade, wo der soziale Nutzen dieser einen Nanosekunde schneller Trade wahrscheinlich null ist, aber natürlich privat trotzdem sehr hohe Einkommen erzielt werden können. Das sind natürlich Extrembeispiele. Aber es zeigt schon, dass generell die Markteinkommen nicht unbedingt dem entsprechen müssen, auch aufgrund von nicht unbedingt perfekten Wettbewerbsbedingungen und so weiter. Was eine Person selbst ökonomisch schon nur zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, ganz abgesehen von der weiteren Frage, was dann noch die Anerkennung und das soziale Prestige ist von diesen Berufen.
Genau, und das eben das soziale Prestige, das steht ja auch immer wieder auf dem Spiel. Eben, es geht darum, dass man auch ökonomisch zum Beispiel auch verlieren kann. Und das löst auch in Zeiten, wo der größeren Verunsicherung eben auch Ängste aus und hat politische Auswirkungen, die Sie ja auch untersuchen. Wie wirkt sich dann dieser potenzielle Statusverlust, der da immer wieder zur Disposition steht, wie wirkt es sich aus auf die Politik, auf politisches Verhalten, auf Wahlverhalten?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Also es gibt wirklich zwei gegenläufige Mechanismen, wenn man so will. Menschen, die sich einfach als low status, also tief auf der sozialen Leiter wahrnehmen, die sind politisch eher demobilisiert, nennen wir das. Also die haben eine tiefere Wahrscheinlichkeit, überhaupt teilzunehmen, überhaupt zu wählen, abzustimmen, sich eine Meinung zu bilden, sich auch eine Meinung zuzutrauen. Also einfach tiefer, quasi in der Ungleichheitsverteilung, ganz unten zu sein, demobilisiert, schließt die Leute eher aus. Und insofern auch eben zum Beispiel die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit der Mobilisierung der Arbeiterklasse und so weiter, das war eine Geschichte der Mobilisierung von Leuten mit tiefem Status. Was wir heute sehen als politisch relevante Ungleichheitserfahrung, ist eher ein Abstiegsgefühl oder eine Abstiegsangst. Es muss nicht mal wirklich ein erlebter Abstieg sein, sondern die Befürchtung, eines sozialen Verlustes oder eines materiellen Verlustes, eines Statusverlustes. Und die ist sehr weit verbreitet. Also in der gleichen Studie, die ich vorhin zitiert habe, dieser OECD-Studie, sagen im Schnitt in Westeuropa etwa 65% der Leute, dass sie befürchten, längerfristig materiell weniger sicher zu sein als ihre Eltern oder als sie gehofft haben. Also und das geht bis in die Mittel- und oberen Einkommensschichten. Das ist nicht ein Phänomen der tiefen Einkommensschichten. Also recht breit, also weit verbreitete Befürchtungen von ökonomischer Unsicherheit und Abstieg. Und was wir sehen, ist, dass die Menschen, die am stärksten diese Befürchtung haben, und die Befürchtung wirkt fast stärker als der eigentliche Abstieg. Der eigentliche Abstieg demobilisiert wiederum. Aber die Befürchtung, die Angst davor und also dieses Ressentiment, das Resentment nennt man das, gegenüber denen, die eben aufsteigen oder die nicht gefährdet sind, das ist politisch extrem wirkungsmächtig und das ist auch, was am stärksten eigentlich, jetzt wenn man von Ungleichheitsdeterminanten spricht, das Wahlverhalten vor allem für radikal rechte Parteien erklärt. Also die mobilisieren sehr stark Abstiegsängste, zum Teil auch linksradikale Kräfte, also in Frankreich zum Beispiel das Rassemblement National oder La France Insoumise, beide appellieren an unterschiedliche, also die Linksextremen an die migrantische Jugend in den Banlieues, die auch Abstiegsängste haben, die werden mobilisiert, der Front National oder das Rassemblement National mobilisiert bei Abstiegsbedrohten in ländlicheren Gebieten, konservativen Gebieten, aber der Link zwischen dieser Bedrohungswahrnehmung und Radikalisierung ist sehr klar.
Jetzt haben Sie in einem Forschungsprojekt eine Innovation quasi des französischen Staates untersucht, nämlich das heißt Vertrag für berufliche Absicherung, wo es eigentlich eben darum geht, eben genau diesem Statusverlust, diesem potenziellen oder auch realen entgegenzuwirken und eben einen Status zu erhalten oder mehr Wertschätzung zu geben diesen Leuten. Vielleicht können Sie kurz sagen, was ist dieser Vertrag für berufliche Absicherung?
Ja, also wir haben zu dieser ganz spezifischen Intervention eine Studie gemacht, weil sie sich so gut geeignet hat, weil das ist eine Arbeitsmarktpolitik, die vor knapp 15 Jahren in Frankreich eingeführt wurde und die genau auf diese Gruppe von, man nennt das Verlierer des Strukturwandels, zielt, also von Menschen, die in der vor allem produzierenden Industrie gearbeitet haben und die aus ökonomischen, strukturellen Gründen den Arbeitsplatz verlieren. Einfach weil der Job verschwindet. Nicht, weil sie faul waren oder sich falsch verhalten haben, sondern weil eben strukturell Jobs verloren gehen. Und für diese Gruppe, das ist im französischen Arbeitsrecht, gibt es das, die sind dann nicht im normalen Topf sozusagen der Arbeitslosen, sondern für die gibt es eine eigene Box. Und wenn Sie dort drin sind, dann kriegen Sie angeboten, in diesem Programm mitzumachen. Das dauert 1 bis 1,5 Jahre. Sie kriegen dort höhere Lohnersatzleistungen. Sie kriegen aber vor allem auch eine persönliche Betreuung durch so einen Caseworker, Weiterbildung, Jobangebote, Wiedereingliederungsmaßnahmen etc. Und wir haben untersucht, inwiefern das eben sich auch politisch auswirkt auf die Einstellung der Menschen. Und haben das mit unterschiedlichen Daten gemacht, mit strukturellen Daten, aber auch Befragungen der Leute. Und haben eigentlich sehr konsistent aus diesen unterschiedlichen Designs gefunden, dass die Politik effektiv ist, den Menschen, also in den die Menschen, die diese in diesem Programm sind, die in Gemeinden leben, die von diesem Programm stark aufgefangen werden, die wählen weniger radikal rechts. Sie haben stärkeres Vertrauen ins politische System, sie fühlen sich stärker gehört, sind zufriedener mit dem politischen System. Das sind nicht wahnsinnige Effekte, oder? Also wir haben ja trotzdem eine sehr starke Rechtsaußenpartei in Frankreich. Es ist nicht so, dass das verhindert wurde, aber in dieser spezifischen Gruppe der strukturellen Arbeitsmarktverlierer konnte es die Leute effektiv auffangen. Und wir konnten die Leute auch befragen, direkt, also die Teilnehmenden, wie sie das Programm erlebt haben. Und dort war eben interessant, dass wenn sie selber von sich aus spontan in offenen Fragen formuliert haben, was ihnen besonders geholfen hat, dann kam immer dieser Kontakt mit der unterstützenden Person. Dann kam eigentlich nie das mehr Geld, dann kam eigentlich fast nie, dass sie trotzdem in die Ferien konnten, weil sie mehr Geld hatten. Sondern da war jemand, er sah sie, er sah auch ihr Problem, er sah, dass sie nicht schuld waren an der Situation. Und
welchen Schluss zieht man jetzt daraus?
Ja, das Interessante ist, man kann daraus zwei Schlüsse ziehen, oder? Der eine, das ist so die optimistische Lesart, oder? Das funktioniert und eben es braucht Aufmerksamkeit und so weiter. Und dann fühlen sich die Leute aufgefangen. Die kritischere Interpretation davon ist, dass man diesen Effekt erzielt hat, indem man eine separate Kategorie der Bezüger geschaffen hat, die eben nicht so sind wie die normalen Arbeitssuchenden oder Arbeitslosen. Also man Segmentierung nennt man das, man gibt einen speziellen Status, sie kommen in ein anderes Programm, sie müssen nicht aufs gleiche Arbeitsamt. Und das ist zwar effektiv, aber das ist natürlich aus einer sozialstaatlichen Perspektive auch nicht unproblematisch, ja, auch weil man das nicht für jede Gruppe ausrollen kann, natürlich.
Weil es ist auch zu teuer, oder? Das für alle zu machen.
Ja, es ist ein teures Programm, ja, auf jeden Fall. Ja.
Gibt es denn in der Schweiz etwas Vergleichbares?
Nein, in der Schweiz gibt es keine entsprechende Kategorie von, also wenn Sie, auch wegen Strukturwandel, es gibt ja in der Schweiz keine eigentliche Industriepolitik, die wirklich versucht, den Strukturwandel aufzufangen. Das ist in der Schweiz nicht üblich oder wird auch nicht als effektiv oder angesehen. Mit auch guten Gründen könnte man jetzt ins Detail gehen. Aber in der Schweiz gibt es im Arbeitslosenversicherungsrecht eigentlich nur eine Kategorie von Erwerbssuchenden oder Arbeitssuchenden, nicht unterschiedlich.
Gut, ich glaube, die RAVs bieten ja zum Teil das auch an, so ein bisschen genau. Integrationsprogramme, Weiterbildung, das wird ja auch gemacht.
Also also Aktivierung und Investition, also Weiterbildung, Unterstützung, das gibt es auch. Ja.
Was ist noch kurz, jetzt noch, um auf diese Zahl zurückzukommen, von diesen 65% dieser Abstiegsängste, aber das ist ja wirklich sehr bedenklich, weil man vorher auch das Gefühl hatte, der Mittelstand ist noch so ein bisschen ist stabil, auch politisch wichtig, dass der Mittelstand stabil ist. Und jetzt auch gerade mit KI hat man das Gefühl, es kann jetzt in Berufen wegbrechen, die sich jetzt relativ sicher gefühlt haben vor diesem Abstieg. Droht uns denn da noch mehr politisches Ungemach, also noch mehr Extremismus? Also in Frankreich sieht man das ja sehr deutlich, die Linke, die stärker wird, die Rechte, in der Schweiz auch ein bisschen. Es geht vielleicht nicht so schnell oder es hat nicht die gleichen Konsequenzen. Wie schätzen Sie das ein? Wird es politisch noch radikalisiert sich das politisch noch weiter aufgrund?
Es ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen jetzt mit der KI. Wir sehen die ersten Effekte auf den Arbeitsmarkt. Auch die jungen Berufsabsolventen, auch Studienabsolventen bei uns an der Uni jetzt schon betrifft, in der Informatik zum Beispiel. Aber die Unsicherheit ist natürlich groß und es ist sehr schwer auch vorherzusagen, wo das jetzt in den nächsten allein schon 1-2 Jahren hingehen wird und noch schwieriger dann vorherzusagen, was das jetzt in den nächsten Jahren für politische Effekte hat. Aber das Abstiegsrisiko ist ja nicht nur von der Wahrnehmung her größer geworden, sondern es ist auch intergenerationell zum Beispiel, so können wir messen, dass zum Beispiel eine Sache, die vielen Eltern sehr wichtig ist, ist, dass sie Hoffnung haben, dass es ihren Kindern mal besser geht als ihnen selbst. Und das war jahrzehntelang der Fall. Auch in den USA können wir das sehen, dass jede Generation immer besser gestellt war als ihre Eltern. Und auch aufgrund der zunehmenden Ungleichheit ist es der Anteil der Eltern, die davon ausgehen können, dass ihre Kinder besser gestellt sind als sie selber, ist auch immer kleiner geworden. Also es ist nicht nur ein Abstiegsangst für einen selber, sondern auch, dass die eigenen Kinder zum Beispiel nicht mehr denselben Wohlstand erzielen können wie man selber. Das ist tatsächlich so, dass das für immer mehr Familien der Fall ist.
Darf ich noch etwas, weil ich bin völlig einverstanden, wir wehrweisen im Moment, wir wissen es schlicht nicht, oder? Wir wissen weder, wie groß das Problem objektiv sein wird, noch wie es sich politisch auswirken wird. Aber etwas, was ich spannend fand, letzthin an einer Konferenz haben wir darüber gesprochen mit Kollegen und da war da haben wir überlegt, dass es ja natürlich wahrscheinlich im ersten Moment eben noch größere Abstiegsängste gibt. Deshalb, man müsste davon ausgehen, dass es die Polarisierung, Radikalisierung weiter befeuert. Aber gleichzeitig haben wir jetzt immer mehr Forschung, die zeigt, dass die Leute, die Abstiegsängste haben, gegen wen richten sie sich? Also was sind ihre Vergleichsgruppen? Gegen wen richtet sich dieses Ressentiment? Das richtet sich eben nicht gegen den Peter Thiel und Elon Musk, also eigentlich gar nicht primär gegen die Superreichen. Das ist ja das quasi daran hadert die Linke, wenn man so will, dass diese Appelle nicht so sehr verfangen in der Bevölkerung, dass das Übel sei, sondern viele dieser Ressentiments haben sich in den letzten Jahren geäußert gegen so diese gebildeten Mittelschichten, oder? Gegen die Studierten, gegen die Akademiker und so weiter. Und quasi eine Demokratisierung des Risikos, oder? Also wenn jetzt plötzlich alle, auch die kognitiv Arbeitenden, auch die qualifizierten Berufe, auch gefährdet sind, gibt es quasi eine gewissen...
Die physisch also Arbeiten sind vielleicht sogar weniger gefährlich.
Eben, genau. Vielleicht ist plötzlich der Schreiner besser dann als natürlich als der Programmierer. Das ist sicher so mit AI. Also wenn das eintritt, wäre auch denkbar, dass es quasi ein bisschen einen Ausgleich gibt und dass diese Gründe für dieses Ressentiment gegenüber den Aufsteigenden, denen alles zufällt und so weiter, dass das etwas gedämpft wird. Aber das ist alles reine Spekulation, das sind jetzt keine Forschungsfindings.
Ja, machen wir einen Schnitt und kommen zu den Steuern. Weil uns ja Wunder nehmen würde, wie das denn aussieht. Kann man mit Steuern, mit einer fairen Steuererhebung für mehr Gleichheit sorgen? Florian Joyer.
Ja, also sicherlich haben wir in den meisten reichen Ländern ja progressive Einkommensteuertarife vor diesem Hintergrund, dass das Steuersystem auch zu einer gewissen Versicherungsfunktion beitragen soll, so wie auch der Sozialstaat. Und ein gewisses Fairnessprinzip neben der Chancengleichheit, was, glaube ich, ein auch politisch allgemein geteiltes Fairnessprinzip ist, wo auch sehr konservative, sogar libertäre Kreise zustimmen würden, das ist Chancengleichheit ist was wir anstreben sollten zumindest, ist die Idee, dass die Reichen zumindest als Anteil an ihrem Einkommen nicht weniger beitragen sollten als ärmere Leute, wird, glaube ich, grundsätzlich als fair empfunden. Es geht ja da jetzt nicht nur um Umverteilung, es geht auch einfach um Finanzierung von Lasten, die wir irgendwie finanzieren müssen. Wir brauchen eine Armee, wir haben jetzt die Diskussion, wir müssen mehr investieren in die Verteidigungsfähigkeit. Wie kann ich das finanzieren? Wir haben gewisse öffentliche Güter, die finanziert werden müssen. Und da ist die Frage, was ist da ein faires Prinzip? Und das Prinzip der Beiträge nach Leistungsfähigkeit ist da, glaube ich, auch sehr allgemein akzeptiert, was eben zu solchen progressiven Steuertarifen führt. Wir sehen allerdings in der Praxis, dass die tatsächliche Steuerlast gerade am oberen Ende der Verteilung dann doch nicht so progressiv ausfällt, wie es auf dem Papier eigentlich erscheinen sollte, wenn wir die Einkommensteuertarife einfach anschauen. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass einfach die Einkommensstruktur der sehr reichen Leute gerade ganz am oberen Ende mit den Millionären und Milliardären dann ganz anders aussieht als jetzt wie unser eins, die nur Lohneinkommen haben und Arbeitseinkommen werden progressiv besteuert. wenn ich ganz ans obere Ende gehe, sehr reiche Leute angucke, ich kann Elon Musk als Beispiel nehmen, aber ich kann auch jeden anderen sehr reichen Menschen, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg oder so nehmen, dann haben die tatsächlich eine sehr geringe, erstaunlich geringe Steuerlast, gemessen an ihrem Gesamteinkommen. Geringer als viele Leute in unserer Position oder irgendwo in der mittleren Einkommensverteilung. Und der Grund ist, dass sie einfach kein Arbeitseinkommen haben. Also Jeff Bezos zum Beispiel zahlt sich keinen Lohn als Chef von Amazon. Amazon zahlt auch keine Dividenden aus. Er würde also eigentlich nur sein Einkommen besteht eigentlich nur daraus, dass er in großem Umfang Amazon-Aktien besitzt. Und die würden, die Kapitalgewinne auf diese Amazon-Aktien würden nur besteuert, wenn er sie verkauft. Wir haben realisierungsbasierte Kapitalgewinnsteuern. Die Steuersätze auf Kapitalgewinne sind auch niedriger als auf Arbeitseinkommen. In den USA 20%, Schweiz ist Extremfall, wir haben gar keine Kapitalgewinnsteuer. Das heißt, wenn ich Aktien verkaufe, dann zahle ich darauf keine Steuer. Er würde indirekt nur Steuern zahlen, selbst wenn er keine Amazon-Aktien verkauft, wenn durch die quasi Unternehmenssteuern, die Amazon zahlt, die je nach Inzidenz dann auch auf die Aktienbesitzer fallen würden. Amazon zahlt aber so gut wie keine Unternehmenssteuern wegen Gewinnverschiebung in Steueroasen. Das heißt, es ist eigentlich gar keine Steuerlast vorhanden, außer wenn er eben dann verkauft zu einem privilegierten Steuersatz. Und das führt eben dann zu dieser relativ niedrigen Steuerlast, die zu einer gewissen Regressivität sogar am oberen Ende führt.
Also das sehr reiche Leute. Gar keine Steuern, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Solange er keine Aktien verkauft, nicht, dann ist die Frage, wie finanziert er überhaupt seinen Konsum? Er braucht ja irgendwie Geld für seine,
wovon lebt
für seine Hochzeit in Venedig. Ja, genau. Also. Und ein Modell, was da eben dann jetzt in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat, ist einfach nie die Aktien zu verkaufen, sondern Kredite aufzunehmen, die besichert sind durch diese Amazon-Aktien, die er besitzt, und den Konsum über diese Kredite zu finanzieren. Das ist dann komplett steuerfrei, das ist also eine Steuervermeidungsstrategie. Und man kann die Steuern dann mit dieser Strategie, das heißt buy, borrow, die, also man kauft seinen Konsum, man finanziert das über Kredite. Auch Elon Musk zum Beispiel hat diese Kredite in großem Stil aufgenommen, um seinen Konsum zu finanzieren. Und wenn man dann die Kapitalgewinne während seiner Lebzeit nie realisiert, also wenn Jeff Bezos jetzt zum Beispiel einfach seine Amazon-Aktien für immer behält, bis er stirbt und die dann irgendwann vererbt an seine Kinder und die dann irgendwann diese Aktien verkaufen, dann haben eben die USA noch eine spezielle Regel, die heißt Step Up in Basis, die besagt, dass wenn dann die Erben die Aktien verkaufen, dann müssen sie nur Kapitalgewinne versteuern, die seit dem Zeitpunkt der Erbschaft entstanden sind. Also die gesamten Kapitalgewinne, wie während Jeff Bezos Lebzeit entstanden sind, werden tatsächlich nie versteuert. Und wir haben Studien, die zeigen, dass allein aufgrund dieser Step-Up-in-Basis-Regel etwa die Hälfte der Kapitalgewinne in den USA nie besteuert wird, also komplett steuerfrei ist. Also selbst der statutorische Steuersatz von 20%, der schon deutlich niedriger ist als der Spitzensteuersatz auf Arbeitseinkommen, ist immer noch eine Überschätzung, weil es eben dieses zusätzliche Steuerschlupfloch gibt, was in großem Maße ausgenutzt wird von sehr reichen Leuten.
Jetzt werden sie ja auch beigezogen, auch in den USA, um so beraten zu werden, wenn es darum geht, dass sie auf die Reichen Steuern zahlen. Das möchten wir ja auch, die sollen doch auch Steuern zahlen. Was können wir denn machen, wenn wir wollen, dass die Reichen Steuern zahlen? Was möchte sich dann, was werden gerechte Steuern, wo könnte man da den Hebel ansetzen?
Also bei den Superreichen muss der Hebel über die steuerliche Behandlung von Kapitaleinkommen gehen. Und das wird sowieso ein größeres Thema werden, auch mit KI nehme ich an, dass wir einfach ein besseres System brauchen, wie wir Kapital und vor allem Kapitalgewinne, nicht nur Kapitaleinkommen, also Zins, Dividenden, Mieteinnahmen, sondern vor allem Kapitalgewinne versteuern. Denn die Kapitalgewinne werden zunehmen, je mehr zum Beispiel dann durch KI auch automatisiert wird und dann Einkommen erzielt werden, nicht mehr durch Arbeitseinkommen, sondern durch Einsatz von Kapital. Das sind ja die großen KI-Modelle. wird einfach die Einkommensstruktur der gesamten Volkswirtschaft sich immer mehr hin zu Kapital verschieben und weg von Arbeitseinkommen. Das heißt, wir müssen sowieso generell darüber nachdenken, wie wir Kapital besteuern, progressiver besteuern, eine gewisse Symmetrie wiederherstellen zu den Arbeitseinkommen. Und insbesondere bei den Kapitalgewinnen geht es, glaube ich, auch ganz konkret darum, dass man diese offensichtlichen Steuerschlupflöcher, die ich schon genannt habe, schließt.
Aber bei dieser Kapitalgewinnsteuer ist ja ein Problem ein bisschen, das ist ja nur, das steht dann in den Büchern und wenn dann die Börse crasht, sind dann die Gewinne wieder weg. Das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, wo man sich dann fragt, was macht man? Kriegt man dann Geld zurück, wenn die Börse zusammenbricht und man das schon versteuert hat?
Also da gibt es verschiedene Vorschläge, die teilweise in diese Probleme dann hineinlaufen. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich muss auch unrealisierte Kapitalgewinne versteuern. Ja. Also dann hätte ich natürlich sichergestellt, dass Jeff Bezos jedes Jahr Steuern zahlt, auch wenn die Amazon-Aktien steigen. Aber es führt genau zu diesem Problem, dass nicht klar ist, was ich dann mit Kapitalverlusten mache, wenn dann irgendwann mal die Zinsen hochgehen und die Kapitalwerte zurückgehen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel in Kalifornien momentan den Vorschlag, spezifisch für Milliardäre, dass man eine Vermögenssteuer einführt. Wir sind ja in der Schweiz hier international inzwischen ein Ausnahmefall, ein Land, was eine Vermögenssteuer hat. Die meisten anderen europäischen Länder, die noch in den 90er Jahren Vermögenssteuern hatten, haben sie abgeschafft. Die USA hatten noch nie eine Vermögenssteuer. Da kommen jetzt die Rufe natürlich im Zuge der zunehmenden Ungleichheit, dass man vielleicht mit Vermögenssteuern da operieren könnte. Und das hätte dann nicht das Problem, dass man dann irgendwas zurückzahlen muss, wenn dann die Vermögenswerte irgendwann mal wieder sinken.
In der Schweiz ist es ja so, dass es einige Steuervorlagen, Abstimmungen gegeben hat, unter anderem eben auch zur Versteuerung von Kapitalgewinnen. Wir haben gehört, die Schweizerinnen und Schweizer sind eigentlich Ungleichheitsavers quasi, aber diese Steuervorlagen, die werden immer in Bausch und Bogen verworfen an der Urne. Weshalb?
Ja, also ein Grund ist natürlich, dass es dann sehr handwerklich auch wird, wie konkret man solche, selbst wenn ein großer Teil der Bevölkerung, wie wir schon gesehen haben, dafür ist, dass zum Beispiel auch die Reichen ihren fairen Anteil an der Steuerlast tragen und auch das Problem sehen, dass das momentan vielleicht nicht ideal erfüllt ist, dann ist die handwerkliche Frage sehr groß, wie genau kann ich das machen, weil natürlich Kapital ist auch sehr mobil. Wir haben jetzt bei der Erbschaftssteuerinitiative zum Beispiel dann auch die Diskussion gesehen, würde das überhaupt zusätzliche Einnahmen generieren? Wir hätten ja nichts davon, wenn die dann alle das Land verlassen. Und bei beiden Vorlagen, bei der Erbschaftssteuerinitiative und auch bei der 99%-Initiative mit der Kapitalgewinnsteuer, waren eindeutig auch die handwerklichen Probleme dann wieder so groß, dass selbst Leute, die eigentlich vielleicht sympathisch gegenüberstehen würden, solchen Vorstößen dann dagegen waren, weil sie gesagt haben, so mit 50% Erbschaftssteuersatz, dann bringt das eigentlich vielleicht sogar Mindereinnahmen, weil die Leute, die dann das Land verlassen, dann habe ich noch Einnahmenverluste, weil sie dann auch keine Einkommensteuern mehr zahlen hier und so weiter, könnte sogar die Bilanz negativ werden. Also ich glaube, das ist ein Grund, dass die Vorschläge dann einfach zum Beispiel übertrieben progressiv waren. Eine 50-prozentige Erbschaftssteuer ist einfach, macht keinen Sinn, selbst aus Umverteilungsperspektive. Vielleicht ein moderaterer Vorschlag mit einer 10-prozentigen Erbschaftssteuer, also hätte wahrscheinlich größere Chancen gehabt. Warum die Jusos dann aber lieber auf diese extremen Positionen gehen, ist wahrscheinlich eher eine politische Frage als jetzt ökonomisch.
Ja. Soll ich was sagen?
Das nächste Mal sollen Sie Florian Scheuer fragen, wie man das richtig macht.
Haben Sie gemacht, aber
Sie haben nicht auf Sie gehört.
Ja, also ich wollte zwei Dinge sagen. Das eine ist natürlich tatsächlich eben das Handwerkliche, was so schwierig ist. Und ich meine, ich habe jetzt auch zugehört, ich fand das super spannend, wie du das erklärt hast mit der Steuervermeidung von Jeff Bezos. Das wissen die meisten Menschen wahrscheinlich nicht. Es ist auch nicht ganz einfach zu verstehen. Und da kann man sich vorstellen, dass in solchen Abstimmungen es natürlich sehr schwierig ist, sich eine Meinung zu bilden, wirklich über das konkret technische, handwerkliche. Und was die Menschen dann tun oder die Stimmbürger, Stimmbürgerinnen dann tun, ist, dass sie so Heuristiken benutzen, einfache Kognitive Heuristiken, sagt man dann, man folgt einem Hinweis und die wichtigsten sind, dass man entweder dem Bundesrat folgt, der Regierung oder dass man der eigenen Partei folgt. Und so sehen wir dann meistens auch mehr oder weniger die Abstimmungsentscheidungen bei dieser Art von Vorlage. Und das Zweite ist wirklich das Rätsel, warum die JUSO dann nicht gefolgt ist. Bei solchen Initiativen geht es natürlich für die Initianten, Initiantinnen, egal ob sie von ganz rechts oder von ganz links kommen, geht es auch primär um Mobilisierung. Also diese Initiative hat zum Beispiel der JUSO enormen Mitgliederzuwachs gebracht, oder? Auch wenn sie abgelehnt wurde, aber das ist eine Mobilisierung, die sehr gut funktioniert, sowohl rechtsaußen als auch linksaußen. Und deshalb sehen wir oft solche Volksinitiativen, von denen wir schon von Anfang an wissen, dass sie nicht angenommen werden und die trotzdem aus der Sicht der Organisation eine gewisse Rationalität haben können. Mhm.
Also es geht gar nicht darum, wirklich ein Problem zu lösen, sondern eher auf sich aufmerksam zu machen.
Jetzt oder auch die gesellschaftliche Debatte einfach anzuregen, wobei ich schon denke, dass es auch einen Schaden anrichtet, weil jetzt das Thema Erbschaftssteuer zum Beispiel ist jetzt erstmal verbrannt, glaube ich, für die nächsten Jahre. Es hätte vielleicht Unterstützung gegeben für einen handwerklich besseren und auch moderateren Vorschlag. Und das ist jetzt nicht möglich, mit sowas nochmal zu kommen. Ja. Also
aber ich glaube, die JUSO hat auf einen Gegenvorschlag gehofft, oder im Parlament, der dann nicht kam. Oder?
Aber da waren die Chancen vielleicht zu klein. Also wenn man schon sowieso weiß, dass es abgelehnt wird, es gab ja auch so Dinge, wo es dann schief gelaufen ist, zum Beispiel bei der Zweitwohnungsinitiative, hat man auch keinen Gegenvorschlag gemacht.
Ja, oder gedacht, bei der 13. AV hat man auch keinen Gegenvorschlag gemacht und dann ist man in die Wand gelaufen.
Also jetzt kommen wir dann gleich zu den Publikumsfragen. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben jetzt über die Steuern geredet, aber wir haben ja auch im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass es noch andere sozusagen Mechanismen in der Gesellschaft gibt, die für eine gewisse Gleichheit sorgen, gerade auch in der Schweiz. Frau Häusermann, können Sie dazu kurz noch dazu etwas sagen?
Ja, also etwas, was wir jetzt noch nicht so stark besprochen haben, war, wir hatten im Vorgespräch auch mal davon gesprochen, wie viel Ungleichheit verträgt eigentlich eine Gesellschaft? Also wo wird es kritisch? Und eine Gesellschaft verträgt eigentlich sehr viel Ungleichheit, weil eben einerseits die Menschen sie meistens unterschätzen. Und andererseits, weil natürlich die Eliten oder die Menschen am oberen Ende der Ungleichheitsverteilung auch sich gut abschirmen können. Und das sehen wir in sehr ungleichen Gesellschaften. Wir haben hier dieses Beispiel von, Seattle. Und so aus, wo wir da die klare Trennlinie sehen, der Highway ist die Trennlinie zwischen der reichen quasi Quartieren und den Randständigen. Solche Bilder gibt es noch viel extremer als Lateinamerika, wo dann natürlich auch das Gesellschaften sind, wo die ganzen Lebenswelten der verschiedenen Gruppen, der Reichen, der Armen, völlig geteilt sind, oder? Also es keine gemeinsamen Räume mehr gibt, keine gemeinsamen Schulen, keine öffentlichen Anlagen. Und das ist etwas, was eine Gefahr ist durch die Ungleichheit. Eben, also davon sind wir weit weg. Aber es gibt natürlich diese Tendenzen der Segmentierung auch der Gesellschaft räumlich nach Quartieren, nach Schulen, nach Freizeitbeschäftigungen und so weiter. Und was da dagegen wirkt, sind natürlich alles Leistungen oder Dienstleistungen, Räume, wo die alle nutzen, vereinfacht gesagt. Und das kann ein gutes öffentliches Schulwesen sein, wo es entweder für alle attraktiv ist, weil man quasi gratis eine tolle Schulbildung kriegt für die Kinder, oder wo es eben auch fast obligatorisch ist. In Zürich ist es zum Beispiel schwierig, die Kinder auf eine Privatschule zu schicken, wenn es keinen objektiven Grund gibt. Das ist ein politischer Entscheid. Man will, dass sie in die öffentliche Schule gehen. Oder andere Institutionen, ein gutes Mobilitätsnetz, öffentliche Anlagen, gemeinsame Medienlandschaft, haben wir jetzt gerade abgestimmt. Das sind alles Institutionen, politische Institutionen, die darauf abzielen, dass die Menschen die gleichen Angebote nutzen. Und das ist eine Form von sozialem Ausgleich, der über das rein Materielle hinausgeht.
Ja, und Sie treffen sich ja da auch. Idealerweise, zumindest in der Schule zum Beispiel. Genau. Oder manchmal auch in gewissen öffentlichen Räumen. Also es gibt auch ein gewisses Verständnis dann gegenseitig.
Ja, wir haben jetzt über die Rolle von Institutionen beim Ausgleich von Ungleichheiten gesprochen, über Verlustängste, über
die nicht ganz einfache Frage, wie man gerechte Steuern ausrichten kann. Wir sind jetzt am Ende dieses Gesprächs zu viert. Sie können jetzt mitdiskutieren, wenn Sie denn Fragen haben, aber das haben Sie ja sicher. Es gibt auch ein Mikrofon, das Sie benutzen könnten. Gibt es eine Frage oder sind Sie fraglos glücklich? Da vorne.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die sehr interessante Diskussion. Ich habe eine Frage zur Schweiz. Ich habe selber Militärdienst geleistet und ich hatte den Eindruck, dass die schweizerische Armee und der Umstand, dass eben Leute aus allen Schichten oder alle Männer damals, heute ist das ein bisschen anders, noch nicht sehr viel anders, dort im gleichen Schlafsack geschlafen haben, also in der gleichen Art Schlafsack, im gleichen Schlafraum, gleich viel laufen mussten etc., dass das doch auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass man eben auch Verständnis hatte füreinander und dass diese Ungleichheit zumindest in dieser Zeit sich sehr reduziert hat. Und die Frage ist, ob diese massive Reduktion der Armee und der Umstand, dass eben sich viele dieser Pflicht entziehen können, ob das nicht auch ein Grund ist, warum man eben diese Ungleichheit ein bisschen zugenommen hat.
Inwiefern das wirklich ein Treiber ist von Ungleichheit, oder? Also ob es wirklich ursächlich die Ungleichheit befeuert, das könnte ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, ob es dazu Evidenz gibt. Es gibt eine Studie, die ich kenne, die untersucht, inwiefern, man nennt das die Kontakttheorie, also dass man direkten Kontakt hat mit Menschen, die anders sind als man selber, inwiefern sich das auswirkt auf die Einstellungen gegenüber Solidarität, Zusammenhalt etc. Und es gibt eine Studie aus Norwegen, die so sehr gute Daten haben, wo man so Dinge von den Leuten wissen kann, mit wem sie im Schlafsaal waren, im Militärdienst und so weiter, die zeigt, dass das tatsächlich Auswirkungen hat auf die individuellen Einstellungen der Menschen gegenüber, in dem Fall ging es um Leute mit Migrationshintergrund, wenn sie mit denen im Militär waren, ob das nachhaltig ihre Einstellungen prägt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist die Intuition ist völlig richtig und die gleiche, die ich erwähnen wollte mit der Schule etc. Natürlich die so eine Institution, die Menschen zusammenbringen soll, die wirkt dann, wenn sie fast universell ist, also wenn alle gehen, oder? Und das hat sich natürlich in der Schweiz enorm entflochten in den letzten Jahrzehnten. Also ich bin im Luzerner Hinterland aufgewachsen, da gingen alle Jungs ins Militär. Mein Mann ist in der Stadt Zürich aufgewachsen, er kennt niemanden, der irgendwie im Militärdienst war. Es hat sich so entflochten, was normal ist quasi, was die Regel ist. Und ich denke schon, dass das natürlich zu einer Segmentierung der Bevölkerung beiträgt. Ja.
Gut, vielen Dank. Hier vorne die Dame.
Auch von meiner Seite vielen Dank, es war sehr interessant gewesen. Meine Frage ist, was für eine Rolle dient sie der Freiwilligenarbeit, die in der Schweiz relativ ausgeprägt ist, im Sinne von einem gesellschaftspolitischen Moment? Mhm. Also wir haben jetzt darüber leider nicht geredet, aber ich habe das Gefühl, es ist eben etwas unglaublich Wichtiges für den Zusammenhalt der unterschiedlichsten Menschen.
Ja, ich denke, also ich sehe, woher die Frage kommt und ich denke, sie ist gut begründet. Man zählt die Freiwilligenarbeit immer zu dem, was wir in der Sozialwissenschaft nennen, das Sozialkapital. Also eben Kapital, nicht monetäres Kapital, sondern soziales Kapital, eine Investition auch in Beziehungen zwischen Menschen und das macht ja Freiwilligenarbeit. Aber ich glaube, die Frage bringt uns zurück zu dem, was wir gesagt haben, zu diesen Währungen von sozialer Anerkennung. Also wie viel wert ist es oder wie viel die Freiwilligenarbeit, wie viel Wert wird dem zugeschrieben? Und ich denke, dass das vielleicht etwas abgenommen hat. Aber man muss auch die Gründe betrachten. Ich meine, der Grund, warum in der Schweiz Freiwilligenarbeit doch auch zurückgegangen ist, ist natürlich die Erwerbstätigkeit der Frauen. Also mit dem Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit nimmt die Freiwilligenarbeit ab. Und das sind zwei Entwicklungen, die die man nicht gegeneinander ausspielen sollte. Das, was sie nicht getan haben.
Ich meine was anderes. Zum Beispiel in den Vereinen.
Ja.
Das findet meistens am Wochenende statt. Fußball, Boxen, Judo, Karate, da gibt es Menschen, die unterrichten zu einem kleinen Beitrag alle Jugendlichen, die sich dafür interessieren, oder auch Erwachsene. Also ich rede jetzt eigentlich von der Vereinsarbeit. Nicht, dass die Frau da zu Hause putzt und kocht und die Kinder betreut. Jetzt kann sie es dann nicht mehr, weil sie ja auch arbeitet. Aber die Vereinsarbeit, die ist in der Schweiz, so wie ich das gelesen habe, nach wie vor relativ stark, ein starker Kit für die Gesellschaft. Wie sehen Sie das?
Also ja, sicher auch in Deutschland zum Beispiel ist das Vereinswesen ein wichtiger Teil auch des sozialen Lebens von großen Bevölkerungsgruppen. Wir sehen natürlich auch dort eine gewisse Segregation, dass jetzt nicht unbedingt der Durchschnittskind in den Golfclub geht oder in den Ruderclub geht selbst, sondern vielleicht eher Fußball. Aber die integrierenden Effekte sind sicherlich extrem wichtig. Und was ich ja auch schon angedeutet habe, wir haben in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den USA, auch eine deutliche Ökonomisierung des Soziallebens gesehen, dass immer mehr Teile des gesellschaftlichen Zusammenlebens über den Markt abgewickelt werden. Man kauft die Dinge als Konsum ein von Transaktionen, die vorher gar nicht über den Markt abgewickelt worden waren. Und dazu gehört auch zum Beispiel die Freiwilligenarbeit. Das heißt, der Marktdruck hat dazu geführt, dass wir natürlich dann auch den ökonomischen Einkommen immer mehr Wichtigkeit beimessen müssen, weil immer mehr über den Markt abgewickelt wird. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, da quasi eine kontrollierende Funktion zu sehen, dass diese Ausbreitung der Markttransaktionen nicht immer unbedingt gut ist und als fair empfunden wird.
Nochmals zurück zur Erbschaftssteuer. Wie ich lese, sind ja die meisten sehr reichen Menschen reich, weil sie geerbt haben. Und das hat ja nichts mit Meritokratie zu tun. Man macht gar nichts dafür, hat einfach viel Geld. Aber schon vor dieser letzten Juso-Initiative wurden ja in den letzten Jahrzehnten die meisten Erbschaftssteuern abgeschafft, demokratisch. Und trotzdem finde ich eigentlich, das wäre eigentlich der beste Weg für eine gerechtere Situation bei den Finanzen. Und warum haben wir Menschen diese relativ moderaten Erbschaftssteuern nicht wollen, nicht mehr wollen? Und könnte man sie ja vielleicht, weil die Menschen für Gerechtigkeit sind, nicht wieder einführen? Diese vielleicht extreme User-Initiative verhindert für mich nicht, dass man jetzt eine moderatere einführen könnte. Aber ich bin überzeugt, sie würde wieder abgelehnt. Warum? Was ist mit uns Menschen los? Das ist
eine sehr gute Frage, weil genauso wie Sie gesagt haben, die Erbschaftssteuer erscheint eigentlich als absolut natürliches Instrument vor dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit. Dass, wenn ich was erbe, habe ich nichts dafür geleistet, dass ich in eine reiche Familie geboren worden bin, die mir etwas vererben kann. Und vor diesem Hintergrund sollte das einen gewissen Ausgleich geben. Und die Erbschaftssteuer sorgt dafür, dass wir einen Ausgleich haben zwischen denen, die nichts erben, und denen, die viel erben. In der politischen Debatte spielt eine ganz andere Perspektive auf die Erbschaftssteuer eine viel größere Rolle. Und das ist nicht die Perspektive der Kinder, die erben. Inzwischen sind es gar nicht die Kinder, die erben, es sind die 60-Jährigen, die erben. Sondern aus der Perspektive der Eltern, die vererben möchten, erscheint es als extrem unfair, weil der Staat hier quasi eingreift in, also ich kann mir zwei Personen vorstellen, die beide das gleiche Lebenseinkommen gehabt haben. Der eine hat alles verprasst und konsumiert, vererbt nichts an seine Kinder. Der andere hat es gespart, hat es investiert, möchte es seinen Enkeln und Kindern weitergeben. Dann, wenn ich eine Erbschaftssteuer habe, sorgt das dafür, dass derjenige, der viel spart und vererben möchte, eine größere Gesamtsteuerlast hat über sein Leben hinweg, weil er hat dasselbe Einkommen gehabt, aber er muss noch zusätzliche Steuern zahlen auf alles, was er seinen Kindern hinterlässt. Und das wird als sehr illegitim und invasiv empfunden, dass der Staat hier quasi eingreift, was ich mit meinem Geld mache. Quasi fast als Verletzung des Eigentumsrechts. dass es Teil meines Eigentumsrechts ist, auch zu entscheiden, es meinen Kindern zu geben. Und wenn da dann die Erbschaftssteuer kommt, was dann auch noch zu einem emotionalen Zeitpunkt kommt, wo eine Familie mit einem Todesfall umgehen muss und dann kommt auch noch der Staat und möchte Geld haben, es wird als sehr unfair empfunden. Und das sind die Argumente, die die Gegner der Erbschaftssteuer typischerweise vorbringen. In den USA wird sie als Death Tax verteufelt und ist notorisch unbeliebt. Also wenn man auch Umfragen macht in den USA, alle finden die Erbschaft, auch Leute, die wissen, dass sie nichts erben werden, die eigentlich ökonomisch profitieren würden von einer Erbschaftssteuer, sind tendenziell sehr stark dagegen. Und das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem wir uns befinden bei der Erbschaftssteuer demokratisch. Man kann natürlich auch die Vermögenssteuer gewissermaßen als Ersatz dafür anerkennen, weil wenn ich zum Beispiel eine Erbschaftssteuer habe mit großzügigen Stundungsregeln, wo nicht sofort der gesamte Betrag abgeführt werden muss, sondern über 20 Jahre abgestottert, wie es zum Beispiel in Deutschland ist, dann ist das eigentlich sehr ähnlich zu einer jährlichen Vermögenssteuer. Ich muss halt dann jedes Jahr einen kleinen Teil abführen und nicht alle 30 Jahre einen großen Teil. Und das ist, glaube ich, die Perspektive, die jetzt auch diskutiert werden muss. Wir haben ja die Debatte über die zusätzlichen Steuern. Wir reden jetzt über höhere Mehrwertsteuer zum Beispiel für die zusätzlichen Kosten, die auf uns zukommen, für die Verteidigungsfähigkeit und auch für die Klimatransformation und so weiter. Wir brauchen Ressourcen. Und da wäre, glaube ich, eine andere Alternative wäre zu sagen, okay, wir machen die Vermögenssteuer etwas progressiver. Gegeben, dass das Thema Erbschaftssteuer jetzt, glaube ich, erstmal vom Tisch ist.
Danke. Vielleicht eine letzte Frage, die Dame hier.
Vielen Dank, das war wirklich sehr interessant. Was mich etwas besorgt macht, ist diese zentrale Rolle der Angst. Dass die Menschen Angst haben vor dem sozialen Abstieg. Und ich habe kürzlich auch gelesen, dass Forschung die stattgefunden hat zur Frage, warum werden die Steuerinitiativen abgelehnt, ergeben hat, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass es die Gegenseite, also die Gegner dieser Steuern jeweils schaffen, es so darzustellen, dass wenn die Steuer kommt, werden die Reichen gehen und die nehmen dann sowohl die Steuern, die sie jetzt zahlen, mit, als auch die Arbeitsplätze. Also ihr alle verliert eure Arbeitsplätze, wenn es eine Besteuerung gibt, egal wie minim die sogar sein mag. Also das Chaos wird irgendwo an die Wand gemalt, Abstieg und so weiter. Auch rechte Parteien regieren primär mit der Angst, ein Trump oder so, das geht immer um Angst und jemand will dir was wegnehmen. Gibt es Forschung, ist Ihnen irgendetwas bekannt, wie man zum Beispiel auch so eine Initiative anders aufbauen könnte, dass sie eigentlich mehr auf die Hoffnung einer besseren Gesellschaft für alle zielt und dass das auch wahrgenommen wird? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Initiativen immer sehr an die Logik appellieren und die Gegenseite kommt mit der Angst und die Amygdala gewinnt.
Vielen Dank, ja.
Ja, das ist eine große, wichtige, schwierige Frage. Ich teile Ihre Wahrnehmung, dass viel mit Angstpolitik gemacht wird. Und ich denke, warum das so effektiv ist, ist, dass die Angst, da gibt es auch Forschung aus der Sozialpsychologie aus den USA dazu, dass die Angst bewirkt, dass wir alle Konflikte als Nullsummenspiele oder Verteilungskonflikte sehen, oder? Also wenn Sie etwas kriegen, muss es mir weggenommen worden sein. Das ist so eine Nullsummenspiellogik. Und wenn die Menschen Angst haben, verunsichert sind, sind sie viel anfälliger für so eine Denkweise, dass es einen fixen Kuchen gibt und was er kriegt, kriege ich nicht. Und dann schaltet das Ganze natürlich auf sichern, was ich habe, was ich kriegen kann, was ich sichern kann. Und das ist diese Politik natürlich dann des Ausspielens unterschiedlicher Ansprüche gegeneinander, innen, außen, in-group, out-group und so weiter. Und ich denke, das ist sehr, sehr verbreitet im Moment, oder? Im politischen Diskurs. Das Gegennarrativ ist so ein Positiv-Summen-Narrativ, oder? Die Idee, dass wenn wir zum Beispiel eben in ein Schulsystem, in ein öffentliches, Verkehrssystem investieren und so weiter, dass das einen Mehrwert schafft, der den Kuchen größer macht, oder? Und der dann eigentlich Dinge verbessern kann, ohne dass es jemandem weggenommen werden muss. Dieses Versprechen hat es im Moment enorm schwer. Und hat es wahrscheinlich, das weißt du vielleicht besser, warum es das so schwer hat, aber ich denke, dieses Versprechen ist in einer Phase von strukturellem ökonomischem Breitenwachstum, oder wie im 20. Jahrhundert, wo quasi lange Jahrzehnte des Wirtschaftswachstums, es gibt immer mehr Jobs, es gibt immer mehr Produktivität, die Bildungsexpansion findet statt, ist so ein Versprechen glaubwürdiger und besser zu machen als in einer Zeit heute, die viele Menschen als verunsichernd erleben. Es gibt zwar weiterhin Produktivitätsgewinne, sind aber sehr konzentriert in gewissen Branchen oder Gruppen. Und in diesem Umfeld ist dieses Versprechen, ist dieses Positivsummenversprechen in die Defensive geraten. Und ich glaube, viele politische Parteien suchen nach einem glaubwürdigen Narrativ. In der Sozialpolitik ist das eigentlich sehr stark geworden in den letzten 20 Jahren, dass man sagt, man muss wegkommen von einer Sozialpolitik, die einfach nur Geld von A nach B verteilt. Also man sagt eben einfach Transfers, ich nehme Geld ein und verteile es anders, sondern hin zu einer investitionsbasierten oder investiven Sozialpolitik. Man investiert in die Erwerbsfähigkeit, in die Perspektiven der Menschen, genau mit dieser Idee, dass man quasi einen Mehrwert schafft, der dann über die Zeit auch so eine Hoffnung oder eine Perspektive gibt. Und das hat auch, ich meine, eben, es gab viele Investitionen in Bildung, in aktive Arbeitsmarktmaßnahmen etc. Aber so in der Großwetterlage, so das große politische Versprechen einer positiven Positivsummenentwicklung, das ist im Moment schwierig.
Schon Ludwig Erhard hat gesagt, Wachstumspolitik ist die beste Verteilungspolitik, natürlich, weil es natürlich diese ganzen Verteilungskonflikte massiv entschärft. Aber nur ganz kurz noch zu der Angst jetzt bei den konkreten Steuervorlagen, ist es halt so, dass es jetzt bei diesen Steuervorlagen schon auch Basis hatte für tatsächlich berechtigte Sorgen, dass das tatsächlich unproduktiv sein könnte, solche extremen Steuerreformen einzuführen. Und da wäre, glaube ich, die Lösung einfach relativ pragmatische Steuerpolitik, die jetzt vielleicht nicht dem eigenen ideologischen Ideal entspricht, wenn ich jetzt Juso bin, aber eher so Medianwähler-Idee umsetzt, dass man halt let the better not be the enemy of the perfect, dass man einfach etwas macht, was vielleicht jetzt nicht unbedingt der eigene Blisspoint ist.
Mhm. Darf ich Ihnen anknüpfen? Mhm. Was halten Sie von Zuckmann, dem Franzosen, der 2% vor?
2% Vermögenssteuer war sein Vorschlag. In Frankreich ist auch wuchtig abgelehnt worden im Parlament. Ich glaube, dass es auch schon bei 2% Vermögenssteuer tatsächlich auch noch im europäischen Umfeld, wo natürlich die Mobilität noch mal größer ist, in der Schweiz ist es noch extremer, ich muss nur ein ganz kleines Land verlassen. In den USA wäre es wieder was anderes, ich kann der Steuer nicht so leicht entgehen, das ist ein viel größeres Land, ich müsste meinen Pass abgeben, um der Steuer entgehen zu können, dass selbst dort 2% wahrscheinlich schon am oberen Ende ist. Also wir haben in der Schweizer Vermögenssteuer, glaube ich, auch eine relativ pragmatische Lösung, wo die Spitzensteuersätze relativ moderat sind. Der höchste Steuersatz ist im Kanton Genf bei etwa 1%. Die meisten Kantone haben unter einem 0,5%. Und es ist eine relativ erfolgreiche Steuer. Sie ist jetzt nicht in großem Maße umverteilend, aber sie schafft stabile Einnahmen, etwa 1% vom Bruttoinlandsprodukt. Und sie ist auch demokratisch. Im Gegensatz zur Erbschaftssteuer hat sie immer wieder überlebt. Also die Leute, selbst die reicheren Leute, unterstützen die Vermögenssteuer. Es ist ein Erfolgsmodell in dem Sinne. Also vielleicht auch für Frankreich ein Beispiel.
Vielen Dank. Das war der heutige Talk im Turm zum Thema gerechte Steuern, gerechte Politik. Vielen Dank, Silja Häusermann und Florian Scheuer, für das engagierte Gespräch und die Diskussion.
Ihnen, liebe Damen und Herren, fürs engagierte Zuhören und Fragen. Der nächste Talk im Turm, das geht eine Weile, der findet am 7. September wieder hier im Restaurant Uniturm statt. Das Thema dann Kinder mit Krebs und dazu, dass die Forschung im neuen großen Projekt, Forschungsprojekt der UZH, Children and Cancer. Gute Zeit, bis dann. Hoffentlich sind Sie wieder dabei und jetzt viel Spaß beim Apéro.
Ja, ich möchte.
Und Entschuldigung.
Ja, das ist leider auch. Sehr gut.
Ja. Erlauben Sie mir noch auch Frau Professor Häusermann und Herr Professor Scheuer ganz herzlich zu danken, auch im Namen von eben UZH Alumni. Wir haben Ihnen auch ein kleines Mitbringsel noch dazu und wir freuen uns eben, wenn Sie dann im Dankeschön. September wieder dabei sind. Und jetzt dürfen Sie zum Apéro.
Entschuldigung.